Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich höre an deiner Internetverbindung, du bist heute nicht in Freiburg.
Oh, ich hoffe mal, hört nicht zu viel Schlechtes. Also ich nehme hier mit meinem DJI Mini-Mic auf im Hotelzimmer in Berlin, weil ich hier gestern einen 8-stündigen Workshop gehalten habe. Und wenn es dann spät abends in Berlin ist, kommt man schlecht wieder nach Freiburg zurück. Deswegen habe ich nochmal übernachtet und auch, weil ich morgen vom Finanzsenator eingeladen bin. Deswegen, ich hoffe, die Verbindung hält, ja.
Was machst du denn beim Finanzsenator für? Was wirst du dich einsetzen für uns Hörer und Steuerzahler?
Ja, also es geht morgen tatsächlich um die Besteuerung von Kryptowährungen. Die werden ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gemeldet. Dann kann schon sein, dass dann 2027 der Herr Stefan Evers, ja, der amtierende Berliner Finanzsenator, genauer hinschaut, was vor allem in Berlin die Menschen mit den Kryptowährungen machen. Also falls hier Berliner und Berlinerinnen zuhören, ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Berliner Finanzämter nächstes Jahr die Kryptotransaktionen beiseite legen und nicht anschauen. Also falls da jemand noch was melden muss, Thema Selbstanzeige, dann vielleicht noch machen, bevor sich jemand entdeckt.
Meinst du, da kommt noch was, ja?
Ja, ich glaube schon, dass da noch was kommt. In Berlin auf jeden Fall sind sie relativ, ja, engagiert. Aber jetzt nicht nur bei der Verfolgung, sondern auch die Leute ein bisschen aufzuschlauen. Und auch das ist ein Grund, warum ich mal vorbeischneie, weil am Ende natürlich muss man fairerweise sagen, wenn da so eine Behörde irgendwas kommuniziert, so der Empfängerkreis, selbst wenn das irgendwelche Hochglanzprospekte sind, ist dann relativ beschränkt, würde ich mal sagen.
Musst du mal Kryptowährungen verstehen, versteuern, in einfacher Sprache versuchen rauszubringen, ja?
Ja, eigentlich müssen wir das mal gut. Oder man kauft mein Buch, ja, Sei doch nicht besteuert. Ja, ist auch jetzt aktualisiert, auch im Bereich Kryptowährungen jetzt draußen. Genau,
werde ich aber auch noch eins mitbringen. Das ist gut. Ich habe da auch gleich eine Frage. Ich weiß nicht, das ist ja, also vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, da gab es ja diese Richtlinie, die, meine ich, von der EU beschlossen wurde, aus der dann sich ergab, dass die EU-Staaten eben verpflichtet sind, diese Kryptodienstleister wiederum dazu zu verpflichten, die Daten zu melden, die dann die Nutzer über ihre Kryptobörsen letztendlich, ja, generieren, also letztendlich, was für Transaktionen gab es und das dann den Behörden melden. Also darum geht es ja eigentlich. Und ich stelle mir da aber immer noch die Frage, ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst oder wenn nicht, kannst du die Frage ja vielleicht mal mitnehmen. Es muss doch gerade im Bereich Krypto, also wird es doch trotzdem so sein, dass dann irgendwelche Leute der Meinung sind, ja gut, dann nutze ich halt hier die Kryptobörse auf den Cayman Islands, die nicht diesen Framework unterliegen, wo man letztendlich den EU-Mitgliedstaaten irgendwas melden muss, oder? Also ich hätte jetzt so das Gefühl, dass da immer noch viele schwarze Flecken bleiben. Ich weiß nicht, weißt du das oder ob das richtig aufgeklärt werden kann? Oder?
Ja, ich glaube, wenn irgendwelche Länder irgendwelche Sachen nicht melden, dann wird es schwer, das aufzuklären. Also ich glaube, da gibt es schon noch blinde Flecken. Ich habe ein Vorgespräch auch mit ihm telefonisch und wir haben uns auch drüber unterhalten, selbst wenn es die Steuerpflichtigen melden wollen, je nachdem, wo sie es handeln, haben sie halt keine irgendwie Transaktionshistorie. Ich habe also diese Woche, beziehungsweise die letzte war hier, ich bin hier auf kleiner Deutschland-Tour. Ich war, bevor ich in Berlin war, in Stuttgart bei der Invest, habe dann einen Vortrag gehalten. Und da ging es auch, also die ganze Invest ist da sehr krypto interessiert und da habe ich auch mit einem gesprochen, der hat gesagt, hey, ich habe jetzt hier mit Cointracking irgendwie meine ganzen Transaktionen, aber das war so umfangreich, weil ich so viel gehandelt habe, das Finanzamt konnte das nicht in dem Umfang digital annehmen, ich habe es jetzt ausgedruckt und hingeschickt. Ja.
Da freut sich der Finanzbeamte, wenn er das dann...
Ja. Eben, die Frage ist ja, wird es dann angeschaut? Das habe ich ihn auch mal gefragt, macht sich verschlau. ja, also das sind auch Themen, selbst wenn man es irgendwie legal versteuern möchte. je nachdem, wie viel man gehandelt hat und an was von der Börse man gehandelt hat, wird es halt schwer, auch eine ordentliche Steuererklärung abzuliefern, weil Krypto, wir reden jetzt gleich über Aktien, aber vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, weil Krypto, das unterliegt nicht der Kapitalertragssteuer. Im Privatvermögen sind sonstige Einkünfte und dann mit dem persönlichen Steuersatz wird das versteuert. Gibt eine Freigrenze von 1.000 Euro, wenn man die erreicht hat, dann wird es komplett versteuert. Also wenn man 1.000 Euro Gewinn macht, dann ist jetzt nicht nur irgendwie 999 Euro steuerfrei, sondern dann wird alles versteuert mit dem persönlichen Steuersatz. Und unter einem Jahr. Das heißt, wenn man die Kryptowährung im Privatvermögen länger als ein Jahr hält, ist es steuerfrei. Aber wichtig zur Abgrenzung, Krypto nicht gleich Aktien, komplett andere Steuersysteme. Mm,
ja. Ja, bevor wir zu den Aktien einsteigen, vielleicht noch eine Anmerkung zu Berlin. Da gab es ja, glaube ich, auch so ein Gesetzesvorhaben, wo, ich meine, glaube, das kam von der SPD und der Finanzsenator, mit dem du sprichst, der ist, meine ich, von der CDU, hast du vorhin gesagt. Die wollten ja gerne, dass die Personen, die viel verdienen, stärker von den Finanzämtern geprüft werden. Also da gab es wohl so einen Gesetzesvorschlag, der wohl dann letztendlich abgelehnt wurde, aber eben schon bemerkenswert, dass man da also das nicht den Finanzämtern überlässt, nach sachlichen Argumenten auszuwählen, welche Betriebe oder Steuerpflichtigen denn geprüft werden sollen, sondern vielleicht das einfach vom Einkommen abhängig macht, weil man vielleicht unterstellt, dass die Personen, die viel verdienen, automatisch mehr Steuern hinterziehen. Also ich meine, das kann schon so sein, da gibt es ja auch letztendlich mehr Nutzen, aber ich glaube nicht, dass die Finanzbehörden aktuell diejenigen, die sie prüfen, einfach würfeln, sondern das ja schon danach auswählen, wo sie die meisten Steuernachzahlungen erwarten. Und ich finde es irgendwie komisch, dass da von der Politik jetzt vorgegeben wird, wer geprüft wird und dass man das nicht den Leuten überlässt, die das ja eigentlich am besten wissen, weil sie es tagtäglich machen, die Prüfung, und dann auch genaue Erfahrungswerte haben, bei welchen Leuten da mehr zu holen ist. Aber gut, das nur so am Rande. Aber also, ich glaube,
wenn du Wunschfragen hast, doch kann ich es mitnehmen.
Ja,
dann kann
ja,
man
frag mal, was
Woche
er davon
besprechen.
Hält. Frag ihn mal, würde mich interessieren. Ja. Genau, berichte dann mal. Ja, Aktien, auch spannend, ja. Viele Aktionäre mussten ja jetzt starke Nerven beweisen in den letzten Wochen. Du bist ja auch ein Aktionär, ne? Ich auch, glaube ich. Und ich kann für mich sagen, ich habe in den letzten Monaten und Jahren meine aktive Auswahl von Aktien ein bisschen zurückgefahren und habe mich der Strategie dann doch angenähert, die ja alle für richtig halten, dem Gesamtmarkt zu folgen, indem man beispielsweise einen entsprechenden ETF kauft. Und ich muss sagen, ich bin dadurch durch diese Krise deutlich besser gekommen, als ich das in den letzten Krisen geschafft habe. Da habe ich sehr, sehr viel immer verloren, weil ich der Meinung war, ich wüsste das besser. Und jetzt habe ich mich darauf fokussiert, den Gesamtmarkt einfach zu kaufen. Und da waren ja die Verluste auch da, aber nicht so extrem, ja. Und deswegen kann ich jetzt noch mit nicht einem allzu sehr schmerzverzerrten Gesicht über diese Krise hier sprechen, Iran-Krieg und Börseneinbruch und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du ähnlich glimpflich durchgekommen bist.
Na, ich habe jetzt gerade mal ins Depot geschaut und es ist noch im Plus.
Wow, echt, ja. Na gut, da hast du wahrscheinlich einen langfristigen Horizont, sehr gut.
Ja, bei mir ist es auch so. Ich habe ja auch in meiner Bank gearbeitet, habe sogar Bachelorstudium, die Vertiefungsrichtung Private Banking gehabt und habe über Derivate meine Bachelorarbeit geschrieben und habe dann auch mal gerne während des Studiums und auch schon davor gerne mal Optionen gezockt. Und wer schon mal Derivate gehandelt hat, weiß oder sollte wissen, viele wissen es auch nicht, dass man wirklich nur das einsetzen sollte, was man verlieren kann. Ich habe schon früh gelernt, dass es nicht unbedingt heißt, wenn man meint, den Markt zu schlagen, dass man ihn auch schlägt.
Ja, aber ich glaube, es gibt ja auch einen Grund, warum wir über die Aktien heute nochmal sprechen, weil es da auch noch ein spannendes Urteil gibt, auf das wir am Ende, denke ich, nochmal intensiv zu sprechen kommen, was für alle Aktionäre interessant sein sollte. Wollen wir nochmal kurz einsteigen, die Basics klären? Besteuerung von Aktien. Du hast es vorhin schon angedeutet, gibt ja den pauschalen Steuersatz, die 25%. Das ist ja eigentlich eine Ausnahme, ja, dass man einfach sagt, egal wie viel Gewinn man macht, sind immer 25%. Ist ja eigentlich ganz, klingt ja erstmal ganz, ganz gut, oder?
Ja, es gibt ja sogar noch einen Freibetrag im Gegensatz zu der Freigrenze bei Krypto. Bei Aktien ist es ja so, man hat einen Freibetrag von 1.000 Euro, kann man dann als Sparerpauschbetrag bei der depotführenden Bank über einen sogenannten Freistellungsauftrag hinterlegen und dann zahlt man auf alles drüber eben 25% Kapitalertragsteuer plus Soli, sind wir dann bei 26,375%. Wenn es dann noch ein bisschen höher geht, ist es wegen der Kirchensteuer, die kann, wenn man in der Kirche ist, auch noch anfallen. Aber klar, ist natürlich einerseits gut, weil wenn man jetzt schon im Spitzensteuersatz von 42% ist, zahlt man eben weniger. Andererseits muss man ja fairerweise sagen, bei dieser Kapitalertragsteuer, die ja auch Abgeltungssteuer im Volksmund genannt wird, und ist dann eben alles auch abgegolten. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, zur Hauptversammlung fährt, da Reisekosten hat oder Fortbildungskosten oder so, dann wirken sich die nicht so wirklich aus, ja, außer man macht dann die Option zur Einkommensteuer.
Mhm. Ja, oder zum Beispiel auch Zinsen, ja, wenn man jetzt auf Kredit Aktien kauft, ist das nicht besonders sinnvoll, weil man natürlich die Zinsen, die man da in Kauf nimmt, steuerlich nicht abziehen kann und die Erträge, die man dann aus den Aktien erzielt, die Dividenden oder Verkaufsgewinne dann voll versteuern muss mit 25%. Das ist irgendwie ein Kompromiss, ja, den man da gefunden hat, um eben einerseits, das kam ja aus dieser Zeit, wo es auch diesen automatischen Informationsaustausch nicht gab, wo man gesagt hat, okay, jeder, der dir solche Erträge auszahlt, solche Kapitalerträge, also konkret vor allem die Banken oder auch Unternehmen, die die Dividende ausschütten, die müssen eben diese 25% direkt einbehalten, weil die wissen ja nicht, wie hoch der Spitzensteuer oder der tatsächliche persönliche Steuersatz von dem jeweiligen Aktionär ist. Und das ist natürlich auch, wäre ein riesen bürokratischer Aufwand und datenschutzrechtlich natürlich nicht oder schwierig umzusetzen, wenn jetzt Siemens bei der Ausschüttung der Dividende gucken müsste, ob sie das jetzt an Fabian ausschütten oder irgendeinem armen Studenten, der unter dem Freibetrag ist, ja. Und deswegen hat man eben gesagt, gibt es diese pauschale Steuer, die für alle gleich ist. Aber das wird ja zuletzt auch immer mal wieder diskutiert, ob das denn noch so die richtige Lösung ist. Wie ist da deine Meinung zu?
Also es ist auf jeden Fall im Interesse, weil als ich da auf der Invest meinen Vortrag gehalten habe, da ging es um alles außer diese Kapitalertragsteuer oder nur am Rande. Aber dann war das Interesse schon relativ groß, weil viele interessiert sind, ob eben die Kapitalertragsteuer, diese 25% wieder abgeschafft werden, eben um mehr Steuereinnahmen zu generieren. Da haben ein paar schon wirklich vor Ort auch reale Sorgen gehabt. Auch weil natürlich eine riesige Lücke, vor allem im Jahr 2027 kriegt man es vielleicht noch einigermaßen gut hin, aber 2028 und 2029 sind halt enorme Lücken im Haushalt, ja. Und die Lücken sollten ja dann auch gestopft werden. Aber aktuell, es ist zwar immer mal wieder Diskussion, aber es gibt jetzt keinen irgendwie Gesetzesentwurf, wo dann drin steht, dass man die Kapitalertragsteuer abschafft. Also ich glaube, das Risiko ist aktuell noch gering. Allerdings, ja, ich habe einen Vortrag gestern, habe ich für L'Oreal einen Vortrag, aber die letzte Woche ist wirklich Vortragswoche. Da war dann auch die Frage, glaubst du, dass die Mehrwertsteuererhöhung kommt? Ja. Und da habe ich geantwortet, das weiß keiner. Aber klar, vor allem 2028 und 2029, da wird man sich schon gut überlegen müssen, wie man denn die Kohle da reinbringt. Und je mehr halt Lücken im Haushalt sind, desto wahrscheinlicher sind halt Steuerverschärfungen. Und nur weil es jetzt nicht geplant ist, heißt es jetzt nicht, dass es nie kommen wird. Ja.
Also ich sage, die Mehrwertsteuererhöhung wird kommen. Das ist meine Prognose.
Ich habe auch gestern gesagt, 21% ab 2028. Wie ist deine Prognose?
Ja, so, oder wenn dann schon vielleicht gleich auf 22, könnte ich mir auch vorstellen.
Oh, das wäre krass. Ja.
Keine Ahnung. Krass. Ich glaube jedenfalls mit der Kapitalertragssteuer, das würde, glaube ich, schon der SPD gefallen, ja, wenn man da jetzt sagen, weil ich glaube, die empfinden das als große Ungerechtigkeit, dass es ja so heißt hier dieser Aktionär und da schwingt ja immer so dieses Bild mit von, das ist leistungsloses Einkommen und im Gegenzug die, die fleißige Friseurmeisterin, die dann auf ihr Einkommen eben 45% Steuern im Zweifel zahlen muss, oder eben der fleißige Speditionsmitarbeiter, der dann eben da Lohnsteuer zahlt und so weiter. Und der böse Aktionär, der eben nichts tut, der muss die 25% zahlen. Aber da vergisst man ja wieder einerseits, wenn es sich jetzt um Dividenden handelt, dann ist ja diese 25% ist ja nur ein Teil der Besteuerung, ne? Also am Ende bleiben wir mal beim Beispiel Siemens. Wenn die machen jetzt Gewinne, dann zahlen die darauf 30% Steuern. Also sie machen 100 Millionen Gewinne, dann bleiben davon ja nur noch 70 Millionen übrig. Und von diesen 70 Millionen fallen ja dann nochmal 25% Steuern an, wenn das Geld an die Aktionäre gegeben wird. Das heißt, letztendlich beträgt die Gesamtsteuerbelastung von so einer Gewinnausschüttung ja fast 50%. Ich glaube, es sind 49, irgendwas. Also da kann man ja nicht davon reden, dass das jetzt hier super gering zu versteuernde Einkünfte wären. Und wenn man jetzt von Zinsen spricht, da ist das ja nicht so. Ja, die Zinsen können ja bei demjenigen, der die Zinsen bezahlt, steuerlich geltend gemacht werden als Zinsaufwand. Da ist das nicht so, aber letztendlich ist, ja, also da bleibt es ja bei der 25-prozentigen Steuer und es gibt nicht die Besteuerung auf mehreren Ebenen. Aber am Ende sind die Zinsen ja auch nur ein Ausgleich für die Inflation. Also es ist ja völlig richtig, dass man da auch in gewisser Weise ein leistungsloses Einkommen erzielt, weil das einfach nur ein Ausgleich ist für den Wertverlust des Kapitals in gewisser Weise durch die Inflation. Also ich finde diese Diskussion völlig, völlig bescheuert. Und genauso auch diese, gibt es ja auch die Idee, dass man dann eben Sozialversicherungsbeiträge erhebt auf Kapitaleinkünfte. Das ist doch eigentlich auch schwachsinnig, ja, weil die Sozialversicherungsbeiträge sind ja dann auch, also am Ende ist es ja eine Versicherung und der Kapitalmarkt ist ja möglichst effizient und wir haben ja, glaube ich, tun gut daran, in Deutschland einen guten Kapitalmarkt zu bieten, auch für ausländische Investoren. Und wenn du jetzt anfängst und sagst, ja, übrigens wollen wir dann auf die Gewinne, die Investoren hier in Deutschland machen, dann auch noch Sozialversicherungsbeiträge, also das ist ja wieder ein riesen Bürokratiemonster und im Ausland schreckt das natürlich die Leute ab. Wieso sollen die sich in Deutschland Rentenversichern oder Krankenversicherungsbeiträge zahlen? Oder will man das dann nur so machen, dass das deutsche Personen nur zahlen müssen, die sich in Deutschland aufhalten? Also das ist ja, ich weiß nicht, also nicht zu Ende gedacht, glaube ich, ja.
Ich erinnere mich noch an unseren ehemaligen Bundesfinanzminister Pierre Steinbrück von der SPD, der damals gesagt hat, 25% Kapitalertragssteuer ist besser als X% von nix. Ja, die Aussage hat sich da so ein bisschen drauf bezogen, dass dann auch viele auch abwandern können, ja, und eben dann dieser Steuersatz weniger Anreiz bietet zur Steuerflucht und eben von dir auch das angesprochene einfache System. Ich meine, dadurch bekommt der Staat ja auch verlässliche Einnahmen. Andererseits, klar, kritisieren auch viele dieses Zitat, dass es eben irgendwie Kapital gegenüber Arbeit begünstigt. Die Frage ist es so, ja, wenn man auch die Unternehmensbesteuerung auf Ebene des Unternehmens noch mit reinnimmt, ja, jo.
Es gibt aber einen Lichtblick für Aktionäre. Oh. Ja.
Dann hau raus.
Zwar, jetzt gerade in diesen Phasen, in denen wir uns jetzt befinden, mit schmal steigenden Kursen, dann aber auch ganz schnell wieder sehr stark fallenden Kursen, hat man ja aktuell auch steuerlich ein Problem. Denn wir haben gerade gesagt, die Besteuerung sind 25% pauschal. Und dann ist natürlich aber die Frage, auf was, ja, was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn du mit einer Aktie Verlust machst und gleichzeitig vielleicht eine andere Aktie hast, die dir Dividenden ausgeschüttet hat? Ja, also du sagst jetzt, okay, ich stelle mich neu auf in meinem Aktienportfolio mit dem Iran-Krieg, da verkaufe ich die und die Aktie. Es fällt ja immer vielen schwer, mit Verlust zu kaufen, aber ich glaube, wenn man schlau wäre, würde man das machen, ja, wenn sich die Investmenthypothese nicht mehr bestätigt, dass man eine Aktie auch mit Verlust verkauft. Und wenn man das jetzt macht, dann ist man ja tatsächlich ärmer geworden. Man hat dann zum Beispiel 10.000 Euro in eine Aktie investiert und verkauft sie wieder für 5.000. Das heißt, man ist 5.000 Euro weniger reich, ja. Und gleichzeitig ist es ja dann so, dass man vielleicht von anderen Aktien, die man hält, Dividendenauszahlungen bekommen hat. Das heißt, wenn man jetzt mal nur diese Kategorie der Kapitaleinkünfte betrachtet, ist man überhaupt nicht reicher geworden in meinem Beispiel, ne? Aktien verkauft, Verlust gemacht, Dividenden bekommen, den Verlust wieder ausgeglichen, am Ende steht man plus minus null am Ende des Jahres da. Da würde man ja jetzt mit vernünftigem Menschenverstand sagen, na gut, ist ja klar, in Summe bin ich nicht reicher geworden, da muss ich ja auch keine Steuer zahlen. Aber das ist natürlich nicht so in unserem deutschen Steuerrecht, denn hier sagt man, wenn man Verluste mit Aktien macht, darf man die nur verrechnen mit Gewinnen aus Aktien. Das heißt, nur wenn ich eine Aktie wieder mit Gewinn irgendwann mal verkaufe, kann ich dann den Verlust aus dem vorherigen Aktienverkauf verrechnen. Wenn ich nie wieder Aktien mit Gewinn verkaufe, habe ich im Zweifel Pech. Und ich weiß nicht, was du dazu sagst, Fabian. Das ist natürlich eine Vorschrift, die muss man erstmal, da muss man erstmal sacken lassen. Das gibt ja einen Grund, warum das so sein soll.
Ja, ich meine, es erinnert auch so ein bisschen an die Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften. Die wurde ja auch höchstrichterlich gekippt. Also man konnte ja bis vor nicht so allzu langer Zeit nur die Termingeschäfte mit 20.000 Euro Verlust ansetzen, selbst wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 oder 1 Million Euro Verlust aus Termingeschäften hatte. Das wurde jetzt auch gekippt und ich könnte mir vorstellen, dass diese Verlustverrechnungsbeschränkung bei Aktien, die aus meiner Sicht im Prinzip so dieselbe Mechanik hat, ja, dann auch gekippt wird. Vielleicht, wer weiß, sogar noch dieses Jahr.
Ja, das hat letztens das Handelsblatt berichtet, dass die von einem Sprecher vom Bundesverfassungsgericht erfahren haben, dass die Entscheidung noch in 2026 erfolgen soll. Das Aktenzeichen können wir in die Shownotes schreiben. Also da gibt es tatsächlich ein anhängiges Bundesverfassungsgerichtsverfahren und die Steuerbescheide sind ja aktuell auch vorläufig in dieser Hinsicht erlassen. Also könnte ja sogar so sein, dass das dann rückwirkend gekippt wird, wer weiß, und man dann eben vielleicht auch aus den letzten Jahren noch Steuererstattung bekommt.
Ja, ich bin mal nicht so optimistisch, aber dass es gekippt wird, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja. Ja, vor allem, ich hatte mich dann mal so ein bisschen damit beschäftigt, warum gibt es denn überhaupt diese Schranke, dass man jetzt, was hat denn der Staat für Argumente vorgebracht, um diese Einschränkungen in das Gesetz zu schreiben? Und was ich da zum Beispiel lesen konnte, war, dass man sagt, naja, man will halt im Fall eines Börsencrashes, ja, Finanzkrise oder so, wenn man daran zurückdenkt, da sind die Kurse, meine ich, ja noch viel nachhaltiger und länger und tiefer gefallen als jetzt in diesem Iran-Konflikt. Und da will man natürlich dann nicht plötzlich weniger Staatseinnahmen haben, nur wegen einem Börsencrash. Ja, das heißt, man will also ganz bewusst, dass die Aktionäre, selbst wenn sie Verlust machen, weiterhin Steuern auf ihre Zinsen und Dividenden zahlen, weil man auf diese Steuereinnahmen nicht verzichten will. Würde ich jetzt sagen, ja gut, okay, verstehe ich schon, aber wir haben ja schon auch eine Verfassung, wo man irgendwo irgendwie drinsteht, dass man am Ende Artikel 3 nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip besteuert wird. Also nur wenn man wirklich reicher geworden ist, soll man Steuern zahlen und jetzt nicht einfach willkürlich einfach so zur Steuer herangezogen werden kann, sondern nur wenn das wirklich auch eine entsprechende Leistungsfähigkeit dahinter steht. Und das wäre ja hier eher nicht gegeben. Ja, insofern würde ich auch denken, dass es vielleicht gar nicht so schlecht aussieht mit diesem Urteil. Mal schauen. Mhm. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt.
Ja, ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal Aktien gehandelt habe, da ist gerade ja, die einjährige Spekulationsfrist gefallen. Ja. Früher, vor 2009, konnten wir ja nach einem Jahr steuerfrei verkaufen. Und dasselbe, was jetzt bei Kryptowährungen gilt, ja, das gibt es leider nicht mehr. Ja. Vor 2009 sahen die Regelungen noch ein bisschen anders aus, ja, also wer noch irgendwie Aktien mit einem Anschaffungszeitpunkt von vor 2009 im Depot hat, der könnte dann gegebenenfalls steuerfrei verkaufen sogar noch.
Da gibt es einen Bestandsschutz, ja, aber das ist halt die Frage, wenn du, was waren denn 2009 Aktien, die so on vogue waren? Telekom?
Ich habe damals, 2000, war es sogar 2008, weiß jetzt gar nicht mehr, aber ich habe damals die Commerzbank nach der Finanzkrise gekauft, ja. Mhm. Aber ja, bin jetzt auch nicht.
Da
nicht
musst du immer noch Influencer sein, trotzdem. Reicht nicht dafür.
Ja, also bei den paar Kröten,
zu wenig investiert. Ich glaube, mittlerweile sind die ja ganz gut wieder gelaufen, oder?
Ich habe das wirklich seit Jahren, Jahrzehnten den Commerzbankkurs eben angeguckt. Ich glaube,
das sind doch eigentlich die besten Investments, die man macht, oder? Kaufen, liegen lassen, nie wieder reingucken und nach 10 Jahren guckst du rein und denkst, boah.
Ja, ich habe schon nicht gelohnt. Problem, ich habe es verkauft.
Ach so, okay.
Jetzt schauen wir mal, da war wahrscheinlich nicht so schlau.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie Max 2009, ja. Ja, gut, aber. Also da war eine lange Durchstrecke, da gab es wahrscheinlich letzten Jahr bessere Investments als die Commerzbank.
Ja, sicherlich, ja. Aber es gibt ja so ein paar Aktien, das ist auch ganz interessant, bei denen man steuerfreie Ausschüttungen bekommen kann. Tatsächlich, ich habe mal hier 3, 4 aufgeschrieben, Deutsche Telekom, Vonovia. Noch sind sie ja nicht enteignet, ja, aber solange das nicht der Fall ist, schütten sie sogar steuerfrei aus. Freenet oder Hensoldt, das sind zum Beispiel deutsche Unternehmen, die schütten Dividenden aus und die muss man gar nicht besteuern. Ist auch ganz interessant.
Naja, aus dem steuerlichen Einlagekonto, ja.
Das heißt das letztendlich, die schütten natürlich in gewisser Weise, also wie kann das sein, dass sowas geht? Letztendlich ist das immer dann der Fall, wenn es beispielsweise früher mal Kapitalerhöhungen gab, als man, da muss man, kann man schon Aktionär gewesen sein, muss man aber nicht. Und jetzt schüttet das Unternehmen halt nach und nach diese vorher eingesammelten Gelder wieder aus in Form von Dividenden. Das heißt, die schütten mehr aus, als sie aktuell verdienen. Letztendlich heißt es das ja auch. Und genau in diesem Fall kann man eben dann auf dieses steuerliche Einlagekonto Gebrauch machen und damit steuerfrei an die Aktionäre das Geld ausschütten. Es gibt natürlich einen Nachteil. Dadurch sinken dann auch die Anschaffungskosten. Das heißt, wenn man später mal die Aktie, also der Einstandskurs der Aktie, mit der sie dann im Depot geführt wird, der sinkt dann auch. Und wenn man später die Aktie verkauft, muss man eben entsprechend auch ein bisschen mehr versteuern. Das heißt, später wird der Effekt wieder nachgeholt, aber man hat immerhin so eine Steuerstundung. Ja? Das Geld ist ja erstmal auf dem Konto, man kann es reinvestieren oder verbrauchen, wie auch immer. Er hat erstmal keine Steuer gezahlt und die Rechnung kommt dann erst am Schluss. Aber wenn man die Aktie ausreichend lang hält, ist dieser Steuerstundungseffekt natürlich auch ganz nett. Ja, Fabian, ich weiß nicht, wie das bei dir ist so mit Auslandsaktien. Hast du welche?
Ja, ich habe Auslandsaktien, aber über einen weltweit gestreuten, thesaurierenden ETF. Das heißt, ich muss mir nicht die Quellensteuer mühsam von den Finanzbehörden irgendwo in den USA oder in der Schweiz oder was auch immer zurückholen, weil das kann dann schon ein bisschen zäh sein. Ja, also Quellensteuer, ich war jetzt neulich auf der BMW Open und da gab es auch eine Quellensteuer für den Sieger. Ja, wenn er nämlich nicht in der EU-EWR wohnt, ja, werden 15% einbehalten. Und dann kann der das vielleicht je nach Doppelbesteuerungsabkommen wieder anrechnen.
Weil der ein Künstler ist.
Ja, nee, weil du hast so ein Sportler, also über Preisgelder im Turniersport als Einzelsportler werden 15% einbehalten. Auf Antrag aber 30% sogar einbehalten lassen, damit man seine Betriebsausgaben abziehen kann, die man vielleicht für die Reisen nach Deutschland beispielsweise hatte. Und diese zwei Sätze, ja.
Das ist ein Rennfahrer dann gewesen, der dieses Preisgeld bekommen hat oder was?
BMW? Nee, ein Tennisspieler. Tennisspieler.
Ach so, okay. Ah, ja,
Tennisspieler,
klar.
Ja, ein Tennisturnier.
Stimmt, du warst bei diesem Tennis.
Ja,
sehr gut, ja. Aha.
Und jetzt, warum ich den Schwenk mache, weil diese zwei Sätze, 15% und 30%, sind auch üblich eben bei Aktien. Gibt es nicht nur bei Profisportlern, wenn die ein Turnier gewinnen, sondern auch beispielsweise, wenn man in den USA eben Dividenden bekommt, da werden dann 30% einbehalten, außer es gibt so, also was viele Broker haben, dann auch so Vereinbarungen, ja, mit den USA, dass sie da nur 15% einbehalten, ja. Das kann auch sein, unter die anderen Länder werden beispielsweise 15% einbehalten, in der Schweiz glaube ich 35%, das ist dann je nach Land unterschiedlich.
Also das heißt, diese Steuer, die wir hier in Deutschland kennen als Abgeltungssteuer oder Kapitalertragssteuer, die kennt man also auch weltweit. Auch in anderen Ländern wie den USA sind die Unternehmen verpflichtet, wenn sie Dividende auszahlen, da gleich diese Steuer einzubehalten. Und wie du es schon sagst, in den USA ist halt besonders fies zum Beispiel, die behalten dann 30% ein, weil das so in deren US-Steuergesetzen steht. Dann gibt es aber ein Doppelbesteuerungsabkommen, was der Staat Deutschland mit dem Staat USA geschlossen hat. Und da steht drin, eigentlich hätten die Unternehmen nur 15% einbehalten müssen. Aber in der US-Steuerregelung steht letztendlich trotzdem 30%. Und das heißt, wenn wir dann hier in Deutschland unsere Steuererklärung machen, gibt es ja auch so verschiedene Verfahren, diese Doppelbesteuerung zu vermeiden. Ne? Weil Deutschland sagt ja immer, ich will 25%ige deutsche Steuer. Und dann sagen wir dem Finanzamt, ja Moment mal, aber ich habe ja schon USA-Steuer gezahlt. Das haben die ja direkt einbehalten. Die möchte ich doch bitte mal anrechnen auf meine deutsche Steuer. Also grundsätzlich ist das auch möglich und auch so gewollt. Aber eben höchstens der Betrag, der in diesem Doppelbesteuerungsabkommen steht, nämlich diese 15%. Das heißt, wenn man dann 30% abgezogen bekommen hat, weil die Konzerne das nach ihren Vorschriften so machen müssen, sagt das deutsche Finanzamt, ja gut, die hätten aber eigentlich nur 15% einbehalten dürfen. Also rechnen wir dir auch nur 15% von dieser US-Steuer an und die anderen 15%, die kannst du dir dann beim US-Finanzamt wiederholen. Und genau das ist halt dieses Nervige, dass man dann eben hier in verschiedensten Ländern letztendlich Steuererklärungen macht. Und das kann man sicherlich machen, aber ist halt wegen 500 Euro hier, 500 Euro da, stehen da Kosten und Nutzen sicherlich nicht im Verhältnis. Also ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, Fabian, wie du das machst mit einem ETF. Aber der hat ja andere Nachteile, oder? Ich habe gerade vorhin gehört, du machst einen thesaurierenden ETF. Das ist ja...
Meinst du jetzt die Vorabpauschale?
Naja, was ist da los? Das hätte ich ja jetzt nicht von dir erwartet.
Ja, so am Ende Vorabpauschale, das wird wieder gegengerechnet, wenn du das mal verkaufst. Und ich muss auch sagen, das meiste, was ich an ETFs mache, ist tatsächlich über die GmbH, ja, über die Vermögensverwaltende. Ja, und da gibt es dann auch noch eine Teilfreistellung, ja, da ich eigentlich primär mehr als 51% in meinen ETFs als Aktien habe. Vorabpauschale gibt's, aber vielleicht, also man sollte auf jeden Fall also einen Freistellungsauftrag hinterlegen, ja, dass eben, falls man eben Kapitalerträge bis zu 1.000 Euro hat und dann wird eben die Vorabpauschale da auch mit reingerechnet, dass die nicht abgezogen wird. Wenn der natürlich schon irgendwie weg ist, dann kann schon sein, dass eben eine Vorabpauschale bei so einem thesaurierenden Fonds dann eben anfällt.
Ja, und das sind ja mittlerweile, also jetzt, wenn man dann also es kommt ja immer Anfang des Jahres, wird die ja einbehalten und nur von diesen Fonds, die Gewinne gleich wieder thesaurieren, ja, und nur wenn die natürlich im Gewinn stehen, dann sagt man, okay, das ist ja, also sag nicht ich plapper es nur nach, was der Gesetzgeber sagt, der sagt, das ist ja unfair, dass man mit solchen Fonds die Gewinne immer gleich wieder anlegen und gar nicht an die Inhaber der ETFs auszahlen, dass man da einen Steuervorteil hat, ne? Weil wenn man jetzt einen Fonds hätte, der die Gewinne gleich ausschüttet, gleich weitergibt an die Aktionäre, dann müssten die das natürlich versteuern, weil Geld auf ihrem Depot ankommt. Und mit so einem thesaurierenden Fonds konnte man ja früher einen gewissen Vorteil erzielen, weil da wurde das gleich wieder angelegt und natürlich mehr, weil keine Steuer bezahlt werden musste. Das wurde eben für ungerecht gehalten. Deswegen gibt es jetzt diese Pauschale, die für solche Fonds bezahlt werden muss, die das gleich wieder anlegen, das Geld. Ne? Und es ist natürlich viel einfacher, weil man sich nicht um die Wiederanlage kümmern muss. Aber es ist halt mittlerweile auch nicht ohne, ja. Ich meine, die Basiszins, der jetzt für 26, der dann in 27 fällig wird, der ist jetzt bei 3,2%. Und das heißt halt, letztendlich auf die Wertsteigerung müsste dann letztendlich 2,24% besteuert, also Gewinn genommen werden, auf denen dann die Steuer anfällt. Und warum 2,24%? Weil es eben diese 30-prozentige Steuerfreistellung bei ETFs im Privatvermögen gibt. Ja, das liegt wiederum daran, dass die ETFs selbst so eine gewisse Steuer jetzt zahlen müssen und also auf Ebene des ETFs findet schon eine Besteuerung statt. Deswegen müssen die Aktionäre dann nur 70% von dem besteuern, was sie mit ihren ETFs an Gewinnen machen. Und
gilt, wenn es eben eine Wertsteigerung im Fonds gab, ja, wenn es keine Wertsteigerung gab, dann fällt auch dementsprechend keine Vorabpauschale an.
Genau, vielen Dank, ja. Ja, und nochmal bei GmbHs, ne, ist diese Freistellung halt viel umfassender, weil man da diesen Holding-Effekt letztendlich hat. Da ist ja, kann ja GmbH an GmbH an GmbH an GmbH beteiligt sein. Und man will natürlich nicht auf jeder Ebene eine extra Besteuerung haben, um die Unternehmensstruktur nicht irgendwie zu beeinträchtigen. Deswegen gibt es bei GmbHs eine höhere Freistellung. Deswegen kann das auch Sinn machen, so ein ETF bei einer GmbH zu kaufen. Das nochmal abzuschließen.
Absolut.
Fabian, wollen wir nochmal kurz über Gold sprechen, um das, um hier alle Anlageklassen einmal angeschaut zu haben?
Können wir auf jeden Fall machen. Gold ist ja auch, also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Gold kann sowohl als auch sein. Wichtig ist bei Gold, also wenn man es physisch kauft, als Barren beispielsweise, dann gelten dieselben Regelungen wie auch für Kryptowährungen, also Freigrenze von 1.000 Euro nach Ablauf von einem Jahr Haltedauer im Privatvermögen, dann steuerfrei möglich. Gold ist ja sehr gut gelaufen. Ja, bei Gold ETCs, ja, die durch physisches Gold gedeckt sind und man einen Auslieferungsanspruch hat, gilt dasselbe. Wo man jetzt aufpassen muss, ist, wenn man jetzt beispielsweise ein Gold-ETF hat, wo man dann irgendwie keinen physischen Auslieferungsanspruch hat, der dann irgendwie, was weiß ich, in Goldminenaktien oder irgendwas auch anderes investiert, dann ist man wiederum in der Kapitalertragsteuer. Also man muss dann wirklich auch direkt am Gold beziehungsweise dann an der Auslieferung partizipieren oder das halt als Barren oder Münzen haben, dass man eben diese Steuerfreiheit nach einem Jahr bekommen kann.
Ja, ja, irgendwie, das ist letztendlich ja genauso wie mit den Kryptowährungen, ja. Selbe Kategorie von Einkünften und selbe Regelungen, und die Aktien sind halt ganz anders, wie man sieht, ja. Das heißt natürlich, Gold sollte man eigentlich auch nie über eine GmbH kaufen. Oder was heißt nie, aber macht nicht viel Sinn, ja, weil dann die Besteuerung immer stattfinden muss, egal wie lange man das Gold hält. Und auf privater Ebene ist es eben nach einem Jahr steuerfrei. Und zuletzt ist ja Gold auch so gut gelaufen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. Wenn das jetzt wirklich wieder ein Asset wird, was langfristig Rendite verspricht, weil die normalen Währungen halt immer weicher werden und kaum mehr Wert haben, Euro, Dollar und so weiter, ist ja Gold auch interessant, selbst wenn es keine laufenden Renditen abwirft. Ist natürlich auch ein interessantes, auch steuerlich gesehen, ne? Eine sehr interessante Anlageklasse, gerade im Vergleich zu Aktien, wo man eben dann noch 25% immer von den Erträgen abgeben muss. Also darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen.
Absolut, ja.
Da darf dann nur nicht der Elon Musk zum Mars fliegen und dort das ganze Gold abbauen und dann hier den Wert inflationieren. Da muss man dann vorher noch schnell verkaufen oder zur Absicherung noch so ein bisschen SpaceX-Aktien kaufen, sicherheitshalber, wenn die jetzt an die Börse kommen, um das zu hedgen.
Keine Anlageberatung an der ja.
Oh Gott,
Stelle.
Ich habe vorhin gesagt, ich fahre jetzt besser, wenn ich nicht mehr aktiv trade, also ich höre damit auf.
Sollen wir noch kurz auf die Nichtveranlagungsbescheinigung eingehen, ja, für unsere jungen oder auch alten Hörer und Hörerinnen. Wenn man jetzt unter dem Grundfreibetrag versteuern muss, also aktuell 12.348 Euro pro Jahr, kann man beim Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung, kurz NV-Bescheinigung, beantragen und dann kann man diese bei der depotführenden Bank einreichen und dann wird keine Kapitalertragsteuer abgezogen. Falls man da natürlich irgendwie mehr Einkünfte hat, muss man trotzdem Steuern zahlen, aber zumindest es wird erstmal keine Steuer abgezogen, was natürlich auch liquiditätstechnisch interessant sein kann. Kann man natürlich auch für Kinder machen. Bei meinen ersten Aktientrade hatte ich auch noch eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Das waren noch schöne Zeiten. Ja, es wird irgendwie auch nicht besser, muss man sagen. Und vielleicht noch ein Hinweis, wenn man jetzt zwar über dem Grundfreibetrag ist, aber der Grenzsteuersatz ist unter 25%, dann kann man über eine Steuererklärung in der Anlage CAP das Fältchen günstiger Prüfung ankreuzen, dann schaut das Finanzamt für einen, ob eben die Einkommensteuer besser ist. Kann man eigentlich im Prinzip was immer ankreuzen, weil auch selbst wenn es schlechter wäre, muss man dann nicht irgendwie mehr Steuern zahlen. Ja, also jo.
Gut, naja, spannend. Also dann gucken wir mal, was das Gerichtsurteil mit sich bringt dieses Jahr oder was da noch so für Steuererhöhungen geplant werden für die Aktionäre. Fabian, du tust dein Bestes morgen beim Finanzsenator.
Ja.
Und wir schauen mal, wie sich's entwickelt. Ich bin gespannt.
Absolut. Dann mach es gut. Ja, ciao, ciao.
Ja, ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.